Ja, einen schönen guten Morgen. Frage am Anfang: Wo befinden wir uns denn auf unserer Reise durch die Götterwelten? Immer noch relativ am Anfang, weil wir noch in dem beschreibenden Teil uns befinden. Also fragen: Was ist denn das Phänomen der Gottheiten? Was gehört dazu? Und heute steht ein Teilbereich davon auf der Tagesordnung. Ich möchte mich heute mit den Brahmas beschäftigen. Oder will ich mit einem Vorbehalt beginnen, weil diese Wesensarten, mit denen wir heute zu tun haben, so weit von uns entfernt sind und speziell so weit auch von mir entfernt sind, dass mein Verständnis außerordentlich begrenzt ist. Was deshalb heute passieren kann, ist nichts anderes als der Versuch einer Annäherung, aber es kann keine letztgültigen Antworten oder Beschreibungen geben. Das wollte ich am Anfang ganz klar machen. Zur allgemeinen Einordnung vielleicht. Im Buddhistischen wird ja immer oder oft von den drei Welten gesprochen. Also wenn man das Dasein insgesamt aufteilt in Grund Kategorien, Grundmöglichkeiten der Existenz, dann wird von dreien gesprochen. Einmal von der Welt der sinnlichen Genüsse, die ist uns vertraut, von der Welt der reinen Formen und von der Welt der Formlosigkeit, wobei der Buddha von einer Welt der Formlosigkeit gar nicht spricht, weil es ist eine Welt ohne Welt, wenn man so will. Kamaloka, Rupaloka, Arupaloka sind die Pali-Begriffe für diese drei Grundkategorien. Und die Brahmas befinden sich genau in der Mitte. Gestern hatten wir sozusagen die Basis, die untersten Klassen der Devas. Jetzt kommen wir sozusagen in den mittleren Bereich. Und wenn ihr diese 14er-Aufteilung zugrunde legen wollt, dann sind die Brahmas auch in der Mitte nach den sechs sinnlichen Devas kommen jetzt vier Brahma-Devas. Und ihr könnt es ganz gut sehen, wenn ihr ab und zu mal auf diese blaue Vorlage schaut. Da ist es ja optisch ganz eingängig. Die drei großen Blöcke und die einzelnen Unterscheidungen dazwischen. So, was ist der Kerngehalt sozusagen dieser Brahmas? Was ist die Kerneigenschaft? Vielleicht kann man sich das so merken, dass Brahmas eigentlich Samadhi-Wesen sind. Das heißt, ihr Grunderleben ist das Erleben von Einheit. Aus unserer Perspektive gesehen ist es so etwas wie Weltferne oder Weltvergessenheit. Und das hängt damit zusammen, dass ihre Herzensverfassung eine vollständig andere ist, als wir sie kennen. Denn sie sind ganz anders strukturiert als wir Karma-Wesen. Nicht Karma-Wesen, sondern Karma-Wesen und die Karma-Devas, von denen wir sprachen. Warum? Weil bei den Brahmas die fünf Hemmungen weg sind, als Beispiel genannt. Fünf Hemmungen sind geistige Zustände, psychische Zustände, in denen sinnliches Verlangen, Aversion, Lethargie, Aufgeregtheit und Zweifel und Sorge dominieren. Das ist da völlig weg. Anders ausgedrückt, aus einer kleinen anderen Perspektive, die Grundintentionen, die uns prägen, Karma, Sinnlichkeit, Vyapada, Feindseligkeit, Aversion und Vihingsa, Rücksichtslosigkeit, Blindheit, Roheit, auch das fehlt da ganz. Und was auch nicht auftaucht, ist die Polarität, in der wir zu Hause sind, die Polarität zwischen Mann und Frau. Wenn von Brahmas gesprochen wird, wird immer nur von Wesen gesprochen, nie von Männern und auch nie von Frauen. Man kann sagen, dass ihr Herz, ihr Chitta, ohne aktuelle Trübungen sind. Also die Trübungen, die ich genannt habe, dass sie so etwas wie ein reines Herz haben und von daher Wesen sind mit einem selbstleuchtenden Gemüt. Ihre Eigenschaft ist die des Strahlens, des Glänzenden, des Lichthaften noch weit über das hinaus, was wir gestern gehört haben. Wenn wir von den Übungen der Mönche lesen, dann wird ja oft von den Schauungen gesprochen. Die Schauungen, die sind ja meditative Erlebnisse, die mal auftauchen. Aber bei den Brahmas kann man sagen, dass das so etwas wie die Basis ihres Erlebens ausmacht. Da sind sie nicht immer drin, aber das ist sozusagen der Grundstock ihres Erlebens. Und das bedeutet, dass sie in einem ganz anderen oder in einer ganz anderen Form der Wahrnehmung zu Hause sind. Sie haben die Welt-Ich-Dualität überwunden. Das ist ja ihr Einheitserleben. Die gröberen äußeren Sinne, die stehen völlig still. Es ist keine Außenorientierung. Sie haben eine Erfahrung jenseits von Raum und Zeit. Und ihr Dasein ist, kann man mal hilfsweise sagen, ganz auf ihr eigenes Inneres bezogen. Und warum ist das möglich oder warum geht das überhaupt? Weil sie in einem unvorstellbaren Eigenwohl zu Hause sind. Sie leben in einem tiefen Herzensfrieden, in einem Wohl, der überhaupt nicht vergleichbar ist mit den kleinen Glückshäppchen, die wir sozusagen im Karma-Bereich kennen. Mit anderen Worten, all die Sinnesdinge sind für sie ohne jede Attraktivität. Sie unterscheiden nicht mehr zwischen angenehmen, unangenehmen Dingen und Gegenständen. Sie sind gleichmütig, wenn man so will, gegenüber allen fünf Begehrensdingen, in denen wir zu Hause sind. Und damit gehen die Brahmas über die höchste Entwicklung der Devas im Sinnenbereich noch einmal hinaus. Sie leben aus einem unmittelbaren inneren Glücksempfinden heraus. Und ich habe das für mich mal so formuliert, dass sie das Glück der Wunschlosigkeit erleben und nicht das Glück der Wunscherfüllung. Wir sind auf Erfüllung unserer Wünsche aus in Bezug auf Sinndinge und das haben die gar nicht. Aber auch Brahmas sind noch in ihre Denkgewohnheiten verfesselt. Die sind da noch beheimatet. Sie haben sozusagen ihr eigenes Anliegen noch. Und das ist das Verlangen nach Dasein und auch das Verlangen noch oft nach ihresgleichen. Nun haben diese Brahmas neben den Schauungen noch eine zweite Heimat, sage ich mal, eine psychische Heimat, ein zweites Standbein, das sind die Strahlungen. Das ist auch eine Art von Samadhi, aber eine Art, wo noch sowas wie Ich und Welt erlebt werden. Also so eine Art von Dualität, aber beides in Anführungsstrichen gesetzt, weil das nicht mit unseren Kategorien richtig messbar ist. Aber sie erleben das Ich und Du in einer völlig transformierten Weise, weil da die Gegensätze eingeschmolzen sind, Differenzen, Unstimmigkeiten, die uns bewegen, versöhnt sind. Also Disharmonie zwischen den Wesen gibt es nicht. Es wird Ich-Du-Gleichheit erfahren. Das heißt, eine eigene Art, den Mitwesen zu begegnen, wo man immer die universelle Wesensgleichheit sieht und nicht die Unterschiede, Differenzen im Auge hat. Wo man das Gute und das Wohlwollende selbst hat und auch beim anderen sieht und beim anderen entsprechend findet. Und das, was ich jetzt eher allgemein ausgedrückt habe, konkretisiert sich in diesen vier Grundeigenschaften des Citta der Brahmas. Das ist einmal Güte und Wohlwollen, das ist Mitempfinden, Erbarmen, das ist mit Freude oder Gönnen und das ist Gleichmut. Das sind die vier Herzenszustände, von denen die Brahmas getragen sind. Und dieses nicht messende Strahlen, also Neumann sagt Strahlen für diesen Zustand des sozusagen universell sich Ausbreitens dieser vier Herzensqualitäten, dieses Strahlen transformiert natürlich jede Art von egozentrierter Wahrnehmung. Es ist eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Ebene, von Ich- und Weltwahrnehmung, wenn man diese Begriffe überhaupt noch verwenden will. Und das Ich als Ort des empfundenen Gefühls relativiert sich außerordentlich. Es gibt zwischen den Wesen dann keine Reibungsflächen mehr, keine Widerstände, Aversion, Ablehnung, keine Grenzen, Trennlinien und all das, was unseren Geist so strukturiert. Liebevollen Gemütes weilend strahlte er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach einer vierten, ebenso nach unten und nach oben. Überall in allem sich wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärten. Das ist eine Beschreibung des Meditationstextes, der die Mönche und Nonnen anleiten soll, wie sie das üben, um später einmal in diesen brahmischen Bereichen wieder zu erscheinen. Aber die Qualität dessen, was an Herzensentwicklung da möglich ist, ist da gut beschrieben. Also dieses Strahlen, das sozusagen nicht ego begrenzt klein, geografisch eng ist, sondern in die Weite hinausgeht, alle Räume umfasst und alle Richtungen fasst und damit wirklich sowas wie universell wird. Und eine der Lesarten im Pali-Kanon sagt, dass sich die Betreffenden in allem wiedererkennen. Sie sagen nicht so, ich bin hier und ihr seid da für euch, sondern ach, da bin ich ja nochmal so ungefähr. Man sieht sich sozusagen selbst, man reißt alle Unterschiede ein. Ihr könnt auch sagen, dass die Brahmas ihr Ich so weiten, immer so größer machen, so umfangreicher werden lassen, dass irgendwann alles zu diesem Ich gehört. Also ein bisschen vielleicht paradox formuliert. Dieses Gemüt ist nicht messend. Ja, apamana. Und das meint, dass man die anderen Wesen nicht danach einschätzt, was bringen die mir. Tragen die etwas zu meinem Glück bei, dann sind sie willkommen. Stören sie mich, dann sind sie nicht willkommen. Sind sie Ärger für mich, dann bleiben sie, wo sie sind. All das nicht. Man fragt nicht, was der andere in Bezug auf meine Bedürfnisse bedeutet. Weil zwischen den eigenen und fremden Bedürfnissen gar nicht mehr unterschieden wird. Das ist eins. Und die Kategorien von sympathisch, unsympathisch, mag ich nicht, ist mir angenehm, ist mir unangenehm, nützlich oder unnütz, ist in diesem Bereich völlig weggefallen. Ich sagte vorhin, dass diese Brahmas Wesen der formhaften Welt sind, der reinen Formen, wird dieser Bereich genannt, Rupa Loka. Und das beinhaltet ja, dass diese Wesen auch noch Form, Gestaltetes noch wahrnehmen. Also etwas, was wir ja so grob Materie nennen würden. Aber ich sage gleich noch was dazu, weil dieser Ausdruck da schon lange gar nicht mehr passt in der Art. Aber sie nehmen noch Form wahr, noch Gestaltetes, aber eine erhabene, lichthafte, strahlende Art von Form. Und zwar hat das damit zu tun, dass ihr eigenes Inneres dieses Strahlen ja repräsentiert. Man kann ja außen nur das erleben, was im eigenen Inneren angelegt ist. Und was ich eben ja mit drei Anführungsstrichen Materie genannt habe, ist eine bestimmte Art der Erscheinung von Form, nämlich das Licht. Licht ist ja, wenn man so will, gerade noch die Grenze von materiell überhaupt fassbaren. Also jenseits des Lichts kann man sich vorstellen, dass da Form materielles gar nicht mehr da ist. Aber das Entscheidende nochmal ist, dass hier erlebt wird, Helligkeit, Glanz, Strahlen, Licht in den feinsten Formen. Und im Vorblick schon, auch Brahmas sind jetzt wieder nicht eine einheitliche Gruppe von Wesen, sondern auch da gibt es wieder die vielen, vielen Unterschiede, die ihr euch vorstellen könnt. Auf einen will ich hier schon mal hinweisen. Bei den sogenannten einfachen Brahmas, also die auf der unteren ersten Stufe, die haben, wenn ihr wollt, so eine doppelte Art von Formwahrnehmung, nämlich einmal bei sich selbst. Sie empfinden sich als strahlende Wesen. Sie haben einen strahlenden Körper und identifizieren sich damit. Und sie sehen auch im Außen auch diese Art von Form bei ihren sozusagen Mitgenossen auf dieser Erlebnisebene. Und bei den Leuchtenden, das sind die Nächsten in dieser Hierarchie, da ändert sich das schon wieder, dass die nur noch auf sich bezogen sind, also im Außen so gut wie gar keine Lichtgestalt mehr wahrnehmen, sondern nur noch über den eigenen Geistsinn wahrnehmen. Ihr Körper, sie haben noch Körperlichkeit, wird gesagt, aber diese Körperlichkeit wird als Manomaya beschrieben, als rein Geist geschaffen. Also etwas, was aus der momentanen geistigen Situation sich im Äußeren, kann man schon da fast gar nicht mehr sagen, manifestiert. Also ihr merkt, dass hier auch unsere Sprache und unsere Begriffe einfach holprig sind. Und wenn da die Anschauung noch fehlt, dann stochert man einfach ein Stück weit im Nebel. Trotzdem, wir versuchen mal, das herauszufiltern, uns einfach mal anzunähern, was wir im Pali-Kanon darüber finden. Wenn ich eine kurze Zwischenbilanz ziehen will in Bezug auf diese Wesen, dann könnte man sagen, was jetzt das Formerleben angeht, ist es viel, viel weniger als bei den Kama-Deva, aber noch viel, viel, viel mehr als bei den formfreien Devas, wo das völlig aufhört. Vielleicht kommen wir dazu. Ich sprach von innerem Wohl, das sich in einer Dimensionalität bewegt, das uns schwer nachvollziehbar ist. Und dennoch sind auch diese Wesen von leidvollen Erfahrungen nicht frei. Einmal, weil auch ihre Lebensdauer, solange die auch sein mag, begrenzt ist. Auch da gilt, es bleibt nicht so. Und der Abstand bzw. der Absturz sogar dieser Wesen ist vorprogrammiert, weil im Laufe der Zeit noch latente Trübungen sich wieder manifestieren, die tauchen wieder auf, nicht? Und dann beginnt auch der ganze Zyklus von der äußeren Welterscheinung wieder zurückzukehren und dann geht der ganze Kreislauf wieder weiter. Und die Tragik dieser Lebenssituation ist, dass diese Wesen über einen unglaublich langen Zeitraum in diesem fast uneingeschränkten Wohl waren und dann das wie ein Absturz in die Hölle empfinden müssen, wenn es da auf einmal rausgeht, wenn das zu Ende ist. So, ich deutete schon an, dass die Brahmas ja auch, oder dass der Ausdruck Brahma so etwas wie ein Sammelbegriff ist für viele unterschiedliche Wesensarten. Und der Begriff wird einmal verwendet für alle Wesen, die auf dieser Ebene der formhaften Welt zu Hause sind. Manchmal aber auch speziell für die, die auf der ersten Stufe stehen. Also das wären die Brahmas im engeren Sinn. Und diese vier will ich mal kurz darstellen, dass man auch das Empfinden dafür bekommt, dass da auch wiederum Differenzierungen entstehen, je nachdem, wie die Herzensqualität sich verändert. Zu den allerersten formuliert der Buddha so: Es gibt Wesen, denen immer und immer wieder Wohl aufsteigt und die dann darin verweilen. Das sind die Götter brahmischer Kreise. Damit ist gesagt, dass diese Wesen aus einem tiefen Herzensfrieden heraus ihr Wohl empfinden. Und es ist angedeutet, dass das wie so in Wellen immer mal wieder aufsteigt. Das heißt, dass da auch noch so Fluktuation ist. Das ist kein einheitliches Erleben, sondern das wandelt sich im Kleinen noch. Und da ist es so, dass diese Glücksgefühle, nicht, immer mal wieder so aufwallen. Wir wissen ja, dass dieser Status dem der ersten Schauung entspricht. Und die erste Schauung in der Meditation ist ja getragen von Piti und Sukha, also von geistiger und körperlicher Freude, von Entzücken, von sozusagen ja Hochgefühl. Und das ist damit gemeint, dass das mal immer wieder so auf Wald. Und während dieser Zeit sind die Brahmas auch unsichtbar und unzugänglich für die Wesen um sie herum. Die sind dann sozusagen wie nicht da. Und es heißt, dass ein Anblick eines Brahma der höchste Anblick überhaupt ist, den es in der Existenz gibt. Also wer ein Brahma gesehen hat, der hat das gesehen, was man sehen kann. Alles andere lohnt sich danach nicht. Aber auch diese Brahmas haben noch so eine Art von Weltwahrnehmung, das heißt eine Begegnungsweise mit anderen. Und das ist die Stufe, die wir aus den Brahma-Viharas kennen. Die Stufe, wo Metta im Vordergrund steht. Also wo das Gemüt ausgefüllt ist von Güte, ja, von Wohlwollen, von Freundlichkeit, also all diese Qualitäten. Ich habe mal bei Helmut gelesen, dass er von der doppelten Natur der Brahmas spricht. Und er nannte die Schauungen so etwas wie das Innenleben der Brahmas. Wenn die Schauungen sozusagen vorherrschen, da ist es wohl so stark, dass alles außen wie vergessen wird. Und die Strahlungen nannte er die Außenseite der Brahmas. Also wenn da noch sozusagen Außenkontakt ist, dann ist es nur auf der Ebene der Strahlungen. Und wichtig ist, dass das auch bei diesen Wesen noch fluktuiert. Die sind nicht immer, wie wir auch nicht immer, in derselben Gemütsverfassung. Da taucht mal das Tiefere auf und dann ist mal wieder das relativ Oberflächlichere. Ja, wären wir doch so oberflächlich wie die Brahmas, wenn sie oberflächlich sind. Also, dass wir auch immer verstehen, dass diese Herzensqualitäten nicht einheitlich sind, haben verschiedene Schichten und mal ist das eine mehr aktuell und mal das andere. Und nur in Klammern angemerkt, damit wir uns nicht noch mehr verwirren, von diesen Brahmas gibt es dann wieder welche, die einen Weltzyklus oder eine kosmische Dimension durchstrahlen, andere gibt es, die 1000 Welten durchstrahlen, 10.000, 100.000, also ihr merkt, es wird schwindlig in unserem Kopf, wenn man auch nur versucht, sich das irgendwie verständlich zu machen. Aber das ist bei den Brahmas auch wieder nur der Anfang. Die nächsten, das sind schon die Leuchtenden, von denen gesagt wird, sie sind ganz von Glanz durchflutet, sie leuchten ständig selbst. Ihr inneres Licht, das ist ihre Daseinsweise, die alles Äußere völlig zurücktreten lässt. Ihr Leben ist fast vollständig das der ununterbrochenen zweiten Schau oder der zweiten Ebene der Brahma-Viharas, also da, wo es um Mitempfinden, um Erbarmen geht. Und der Zustand dieser Deva ist insofern interessant, weil die ebenfalls auch einen zweipoligen Erlebensrhythmus haben. Die werden nämlich einmal hektisch. Und zwar dann, wenn sie aushauchen, oh Wonne, oh Wonne. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, ein tiefes Wohl, ein Leuchten ohne sozusagen Bewegtheit. Und das gravierendste, anstrengendste, hektischste im Leben besteht darin, dass sie oh Wonne aushauchen. Ja? Und dann sinken sie wieder in ihren Frieden zurück. Und dann ist auf lange, lange Zeit wieder einfach Stille. Es gibt Wesen von Wohl durchdrängt und durchdrungen, erfüllt und gesättigt, die nur hin und wieder einmal tief aufatmend oh Wonne aushauchen. Das sind die leuchtenden Götter. Könnt ihr euch schon mal vorstellen. Und während die Brahmas vorhin ein Weltzeitalter dauern, leben, wird von den Abhasara gesagt, dass sie immerhin schon zwei Weltzeitalter leben. Hat man schon mal ein bisschen Ruhe. Wer sich erinnert an unser letztes Seminar, da haben wir über diese Wesen auch gesprochen und haben damals gesagt, dass es ja in der kosmischen Entwicklung Zeiten gibt, wo die allermeisten Wesen nur Leuchtende sind. wo also alles andere darunter, alle Deva-Bereiche der sinnlichen Welt, alle Menschenbereiche, alles, was noch darunter ist, Tiere, Höllenwesen und Petas, das alles gar nicht mehr existiert während dieser Zeit, sondern die primitivsten Wesen, wenn ich das mal so sagen darf, diese leuchtenden sind und die, die darüber hinaus existieren. Es gibt ein bisschen einen Blick auf den Zustand unserer heutigen Welt und auch auf den Zustand, in dem wir uns befinden. Die Strahlenden, das sind die, die die Leuchtenden nochmal toppen. Das sind die Nächsten in der Kategorie der Brahmas. Es gibt, ihr Brüder, Wesen von Wohl durchdrängt und erfüllt und gesättigt. Sie erleben beseligt ein gar stilles Wohl. Das sind die strahlenden Götter. Die Betonung liegt hier stilles Wohl. Da kommen solche Ausreißer nach unten wie Owonne, Owonne schon gar nicht mehr vor. Das ist ein einheitliches Erleben derer, die hier auch die Schönheit Versunkenen genannt werden, weil ihr Erleben jetzt geprägt ist von dem, was in der Meditation die dritte Schauung bzw. die dritte Stufe der Brahma-Vihara ist. Nicht gönnen, Mitfreude, Freude am Wohl der anderen, das ist sozusagen das, was ihr sanftes, ruhiges, stilles Gemüt ausmacht. Überhaupt Stille und Schweigen ist da wie eine Selbstverständlichkeit. Es gibt keine Äußerung von Lauten mehr. Nicht Owonne, Owonne, sagt der Erhabene, ist der höchste Laut, der in der Existenz überhaupt zu hören ist. Und selbst dieser höchste, stillste Laut ist hier zu Ende gekommen und damit auch alle denkerische Aktivität, die da überhaupt nicht mehr nötig ist, weil wo so viel Wohl ist, was soll man da noch nachdenken, braucht man überhaupt nicht mehr, hat seine Bedeutung verloren. Und entscheidend ist oder interessant ist, dass diese Empfindung das höchstmögliche Wohlgefühl in der Welt ist. Also höhere Wohlgefühle sind nicht möglich als das bei diesen Strahlenden. Und das haben die drei Weltzeitalter. Ansonsten kann man da kaum was erzählen. Da spielt sich ja nichts ab. Da tut sich nichts. Da gibt es keine Ereignisse, keine Aktivitäten und überhaupt nichts weiter zu berichten. Und jetzt kommen wir sozusagen an den obersten Rand dieser Brahmas, zu den reich Gesegneten, was allerdings nochmal einen gewaltigen Sprung ausmacht. Man kann es irgendwie gar nicht vorstellen, dass es immer noch weitergeht und immer noch anders und besser und schöner und heller und weiter ist und immer noch große Sprünge dazwischen sind. Aber tatsächlich ist es so, wenn man sich auch erinnert an den Sprung zwischen der dritten Vertiefung und der vierten und dem dritten Brahma-Vihara zur vierten, wo es um Gleichmut geht, denn Gleichmut allen Formen gegenüber, auch den feinsten Karma-Formen, ist hier sozusagen das Dominierende von innerer Haltung. Es wird gesagt, dass diese Wesen in einem strahlenden Glanz bestehen, also gerade noch formhafte Wesen sind. Mir fällt es selbst schwer, immer wieder sozusagen neue Worte zu gebrauchen, weil man denkt, das hat man doch eben alles schon. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Aber das hängt einfach damit zusammen, dass wir diese Unterschiede nicht kennen und deshalb nicht wahrnehmen und schon gar nicht sprachlich benennen können. Das zeigt unsere Begrenztheit auch, in der wir uns im Moment befinden. Diesen gewaltigen Sprung, den ich erwähnte, den findet man auch wieder, wenn man sich die Lebenszeit anguckt. Von den drei Weltzeitaltern eben sind es jetzt 500. Ja, also da ist schon eine Differenz. Aber das hängt damit zusammen, dass eben Gleichmut in einer sehr, sehr ausgeprägten Form auch in eine ganz andere Erlebenssituation hineinbringt. Mache ich mal einen kleinen Schnitt oder einen Einschub und will über eine besondere Kategorie von Brahmas nochmal reden. Hintergrund ist auch, weil Sandra gestern so im Gespräch mal die Frage aufbrachte, ja, du hast bisher noch gar keine Unterschiede gemacht bei den Devas zwischen denen, die sozusagen buddhistisch geeicht sind und den Normalos. Ja? Warum hast du das nicht gemacht? Ja, zunächst mal aus einem Grund, weil alle die Erlebensbereiche, die ich gestern vorgestellt habe, einschließlich der Brahmas, im Grunde von allen Menschen, allen Wesen erreicht werden können. Ob das Buddhisten sind, Muslims, Christen etc., spielt da gar keine Rolle. Jetzt will ich aber an der Stelle mal den Unterschied deutlich machen, weil es gibt schon einen Unterschied, ob man einen solchen Erlebnisbereich erfährt, mit einer buddhistischen Orientierung oder ohne. Und deshalb ein paar Worte zu dieser Kategorie der Wesen, die die Reinhausigen genannt werden, Suttavasa Deva oder die Deva der reinen Gefilde. Zum einen gilt für die, dass die die gleichen Eigenschaften haben wie die Brahmas, von denen ich eben sprach. Nicht? Also sie haben alle die Eigenschaft der Langlebigkeit, der Schönheit, ihres Glanzes, ihres lichthaften Daseins und ihrer Glückszustände, die sie erfahren. Das zeichnet sie sozusagen nicht aus, aber sie sind alle als Nicht-Wiederkehrer geboren. Nicht? Was das bedeutet, wird gleich deutlich werden. Nicht-Wiederkehrer heißt, sie haben alle Karma-Affinitäten, also alle Affinitäten zum Sinnesbereich hin abgeschnitten. Es sei denn, es gibt so letzte Reste, die aber ohne Bedeutung sind, die sich nicht mehr auswirken und irgendwann auslaufen. Aber sie unterscheiden sich grundlegend von ihren brahmanischen Mitgenossen und Artgenossen, weil sie über ihre innere Reinheit des Herzens auch noch eine zusätzliche Klarheit im Geiste haben. Ja? Also rein sind die Brahmas alles. Sie haben alle diese Negativitäten der Herzenstrübungen beiseite. Aber allein die, die buddhistisch belehrt sind, haben da mit hineingebracht auch noch den Anatta-Anblick. Das heißt, das tiefe Wissen, das bin ich letztendlich nicht. Es gibt kein festes, substanzhaftes Ich, mit dem ich mich identifizieren kann. Das ist alles geworden, das ist alles entstanden, das ist alles bedingt und muss deshalb auch wieder vergehen. So, und unter dieser Voraussetzung ist das, was diesen Reinhausigen passiert, etwas ganz anderes, als was den normalen Brahmas passiert. Denn die normalen Brahmas haben eine Zukunftsperspektive und die heißt, irgendwann geht's wieder hier heraus, aber nach unten zurück sozusagen in den Kreislauf des Samsara. Während die Reinhausigen die Orientierung haben, es geht hier auch raus, aber nicht mehr nach unten, sondern ganz raus aus dem System. Sie sind sozusagen auf Freiheit programmiert, sie sind auf die völlige Befreiung programmiert, haben das den Ausstieg sozusagen vor Augen, egal wie lange das noch dauert. Klammeranmerkung. Diese Wesen, auch diese Reinhausigen, können dort schon noch mehrmals wiedergeboren werden. Ja? Es ist nicht, dass das nur einmal ist, aber das ist letztendlich fast egal. Ja? Die sind so nah an ihrer Freiheit oder an Wohl, dass das unerheblich ist, ob man noch ein paar hundert Weltzeitalter da verweilt oder nicht. Diese Brahmas, ich rede jetzt nochmal von den Reinhausigen, von den buddhistisch Orientierten, erscheinen nur ausnahmsweise noch in der Sinnenwelt. Vor allen Dingen dann, wenn sie mit einem Buddha sprechen oder einen Buddha sozusagen kontaktieren. Und ein wichtiges Beispiel kennen wir, und da will ich auch noch drüber reden, das ist der Brahma Sahampati. Ja? Ihr erinnert euch vielleicht an die Szene, wo der Buddha gerade ein Buddha geworden ist und sich jetzt fragt, ja, was mache ich denn jetzt? Und Siddhartha denkt auch, ja, die Leute verstehen nicht, um was es geht. Ich werde auf alle Fälle nicht lehren. Und diesen Absatz, diese Passage will ich nochmal vorlesen. Also der Buddha unmittelbar nach seinem Erwachen. Also erwägend neigte sich mein Gemüt zur Verschlossenheit, nicht zur Darlegung der Lehre. Da nun gewahrte Brahmasahampati meines Herzens bedenkte und klagte, Verderben, ach, wird ja die Welt elend verderben, wenn des vollendeten, heiligen, vollkommen erwachten Gemüt sich zur Verschlossenheit neigt und nicht zur Darlegung der Lehre. Da verschwand nun Brahmasahampati so schnell wie etwa ein kräftiger Mann den eingezogenen Arm ausstrecken und den ausgestreckten Arm einziehen mag aus der Brahma-Welt und erschien vor mir. Da nun entblößte Brahmasahampati eine Schulter, faltete die Hände und sprach zu mir. O dass doch der Erhabene, o Herr, die Lehre darlege. O dass doch der Willkommene die Lehre darlege. Es gibt Wesen edlerer Art. Ohne Gehör der Lehre verlieren sie sich. Sie werden die Lehre verstehen. Und daraufhin hat sich der Buddha entschlossen zu lehren. Und das Ergebnis davon haben wir glücklicherweise heute noch, weil der Dhamma unter den Menschen ist und bis ins 21. Jahrhundert hinein tradiert worden ist. Ein anderes Beispiel für einen bekannten Brahma, den man sozusagen namentlich identifiziert, ist der Suman Kumara, also der ewige Jüngling, wie er genannt wird. Der taucht immer mal auf, wenn er die Götter der 33 belehren will. Ja, dann geht er zu ihnen hin, nimmt eine gröbere Gestalt an, um sich da auch zeigen zu können, denn ein Brahma kann man nicht einfach mit den fleischlichen oder den Dibba Kaya Augen sehen, sondern muss sich da entsprechend in eine andere Verfassung hineinbegeben. Von daher kennen wir den. Und es gibt den einen oder anderen Namen auch noch, den wir da hören, aber das muss man nicht alles hier nennen. Vielleicht eines noch, weil es neben diesen ja alteingesessenen Brahmas ja durchaus auch sowas gibt wie Neubrahmas. Ja, also die Wesen oder die Mönche und Nonnen, die unter dem Buddha gelernt, gelehrt und geübt haben und ihr Herz eben innerlich so gereinigt haben, dass sie nach dem Tod in der Brahma-Welt wieder erschienen sind. Und ein Beispiel wäre etwa der sogenannte Göttersohn Hatako, nicht? Den kennen die meisten von euch, der ein herausragender Laienanhänger war. Ein oft genanntes Vorbild auch der Laien. Und der ist als Nicht-Wiederkehrer gestorben und hat sich dann erinnert und wollte dem Buddha seine Reverenz erweisen und ist da aufgetaucht und hat berichtet, wie es da zugeht und wie es ihm geht. Vielleicht noch eine Ergänzung. Welches Verhältnis der Buddha zu diesen Reinhausigen hatte? Denn der Buddha konnte ja in seiner eigenen Rückschau sehen, was habe ich denn alles schon früher erlebt. Und der Buddha hat ja in seinen anfanglosen Zeiten der Existenz ja auch alle Höhen und Tiefen durchlitten. Aber eben doch nicht alle, ja, weil er bei den Reinhausigen nie war. Wäre er dort gewesen, wäre er von dort in das Nirvana eingegangen und hätte nie wieder als Mensch sozusagen auftauchen können, um lehren zu können. Das heißt, dass der Erwachte die Reinhausigen auch erst kennengelernt hat, nachdem er Buddha war. Ja, mit seinem himmlischen Auge, nicht mit der Rückerinnerung. Aber mit seinem himmlischen Auge konnte er in diese Daseinsbereiche hineinschauen, konnte diese Wesen auch besuchen und mit ihnen kommunizieren. Und deshalb sagt er an einer Stelle, also der einzige Ort in dieser ganzen Existenz, der einigermaßen erträglich ist, das ist dieser Ort bei den Suttavasa-Deva, weil dort fast null Dukkha ist, sondern wohl fast 100%. Und vor allen Dingen das Programm nur heißt, es wird besser, es wird besser, es wird noch besser. Und irgendwann hört es ganz auf. Und ich habe mich ein bisschen amüsiert. Einmal gab es ein Gespräch, das der Buddha mit diesen Wesen geführt hat. Und sie stellten sich vor und sagen, ja, wir sind die Götter so und so. Wir haben vor 91 Weltzeitaltern bei dem Buddha Vipassi geübt und sind dann ja bei den Brahmas erschienen und so machen jetzt unser Ding hier weiter. Ja. 91 Weltzeitaltern, immer noch nicht am Ende, aber okay. Ja. Das ist eine Möglichkeit, die man vielleicht gerade noch aushält. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, endlich hat er es geschafft. Nein, wir haben es immer noch nicht geschafft, weil die sogenannten Brahma-Deva noch immer nicht die höchstmögliche Form des Wiedererscheinens im Samsara bedeutet, sondern über denen nochmal eine Kategorie von Wesen existiert, die Formfreien genannt werden. Da will ich mal versuchen, über drei ganz kurze Texte euch ein Gespür dafür zu bringen oder zu vermitteln, wo da jetzt nochmal der Unterschied ist, wo der nächste Entwicklungsschritt hingeht. Hört mal genau zu, es sind kurze Texte, dass ihr den Unterschied vielleicht raushört. Da hört jemand, dass die Wesen aus dem Himmel der vier großen Könige langlebig und schön sind und große Freude genießen. Da hört jemand, dass der Brahma der 1000 langlebig ist und schön ist und große Freuden genießt. Da hört jemand, dass die Devas des Gebietes der Raum und Endlichkeit langlebig und langdauernd sind und große Freude genießen. Wenn man das so hört, klingt das gleich, ja. Und die beiden ersten Formulierungen waren auch wörtlich gleich, weil es allen Devas gemeinsam ist, dass sie ein langes Leben haben, die ersten beiden, dass sie schön sind und dass sie voller Glückserfahrung sind. Aber bei denen, um die es jetzt geht, die Formfreien, fehlt genau, dass sie schön sind. Da wird nur gesagt, sie dauern lang an, und zwar wird das zweimal gesagt, weil sie sehr lange andauern, dass sie voller Glückserfahrung sind, aber das Schöne fällt weg. Das fragt man sich, ja, sind die hässlich? Nein, sie sind nicht deshalb nicht schön, weil sie nicht schön sein können. Denn schön kann nur eine Form sein. Nur etwas Gestaltetes, etwas Formhaftes kann schön oder hässlich sein, was wir bisher in immer größerer Steigerung erfahren haben. Aber diese Wesen sind deshalb nicht mehr schön, weil sie gar keine Form mehr haben. Nicht? Weder eine eigene, wie auch immer gestaltete Körperlichkeit, noch irgendetwas um sie herum, wo sie sagen könnten, das ist schön. Also weder ich noch Welt sind existent. Und dieser Bereich, das ist der Bereich der Stille und Unbewegtheit. Er wird genannt der Reich oder das Reich Santa Vihara, das stille Verweilen, die stillen Verweilungen. Und diese Wesen sind dominiert von erhabenem Gleichmut jeder Form gegenüber. Die Brahmas wollten keine Sinnendinge, aber sie wollten die Lichtform ihres Bereiches, das brauchten die noch. Aber diese formfreien Wesen, die wollen und brauchen auch gar keine Lichterfahrung mehr. Das ist denen noch zu grob, zu störend, zu bewegt. Und sie haben Arupa Raga. Sie haben auch noch Neigungen. Sie sind ja noch nicht befreit. Sie haben Arupa, Neigung eben zur Formfreiheit hin. Und ihr Wohl, das durch diese weitere Stillung und das weitere Einfachwerden oder einfacher werden ihrer Existenz, dieses Wohl ist noch größer als das der Brahmas. Wenn man mal so einen Seitenblick wagt in andere Religionen hinein, sind das jetzt Phänomene, die in anderen Religionen kaum noch auftauchen. Nicht? Also im ganzen christlichen Bereich ist es vermutlich der einzige, vielleicht Meister Eckhart, der bis dahin sozusagen vorgedrungen ist und von Gottheit oder Gottesgrund spricht, auch in unserer Sprache, aber in Worten, die zeigen, das hat nichts mit dem üblichen Gottesbegriff, einer Gottesvorstellung zu tun. Und im Hinduistischen gibt es zwei Ausdrücke, die in diese Richtung gehen. Das Parabrahm oder Aguna Brahm. Parabrahm heißt über das Brahmische noch hinausgehend und Aguna ohne Eigenschaften, Brahma ohne Eigenschaften, weil dir auch jegliche Form auch weggefallen ist. Also ihr merkt schon, ich bin ein bisschen am Rühren und Tasten und das liegt aber in der Sache selbst, ja, und in unserem jetzigen Status, wo wir einfach nur mühsam uns hinrecken, tasten, bewegen. Aber um das nochmal zu sagen, das sind alles Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Das sind jetzt keine Dinge, die auf Science Fiction beruhen, sondern das alles haben wir, außer den Reinhausigen, ja, das alles haben wir schon erlebt. Und wenn ich jetzt darüber rede, kann das zwei Funktionen haben. Einmal sowas wie eine tiefe Erinnerung in uns wecken, dass wir ein Gespür dafür haben, dass das alles noch irgendwo da präsent ist. Oder wenn nicht, sowas wie eine Art Sehnsucht. Ja. Vielleicht nicht ganz da bis ins Stille hinein, aber zumindest in die Bereiche hinein, wo wir unmittelbar spüren, das hat eine Qualität, die sich wirklich lohnt. So, und wie das so ist, ich habe das jedes Mal genauso gesagt wie jetzt auch, das war wieder nur eine Sammelbeschreibung für etwas, was in sich selbst wiederum unterschieden ist. Und das im Schnellgang, damit wenigstens das auch ein bisschen komplett ist. Und die Götter der ersten Stufe der Formfreien, das sind die der Raumunendlichkeit. Das will ich nochmal vorlesen. Da gewinnt einer durch völlige Aufhebung der Körperlichkeitswahrnehmung, durch das Schwinden der Rückwirkwahrnehmung, durch das Nichtbeachten der Vielheitwahrnehmung, in der Vorstellung unendlich ist der Raum, das Gebiet der Raumunendlichkeit. Daran erfreut er sich nun, hat Verlangen danach, fühlt sich darin glücklich. Dabei verharrend, dahin geneigt, häufig darin verweilend, ohne darin nachzulassen, erscheint er nach dem Tode unter den Göttern der Raum und Endlichkeit wieder. So, was ist da gesagt? Also die Grundbotschaft ist, dass eine gravierende Veränderung der Wahrnehmung auftaucht, und zwar unter drei Aspekten, die genannt sind. Einmal die völlige Aufhebung der Körperlichkeitswahrnehmung. So, wenn wir uns hier umgucken, sehen wir nur Form, nur Gestalt. Alles Dinghafte, alles Gegenständliche. Und das ist da völlig weg. Das Schwinden der Rückwirkwahrnehmung. Was heißt Rückwirk? Widerstand. Gegenstand. Nicht? Das ist ja unsere Erfahrung. Wir haben immer etwas uns gegenüber. Das Auge prallt irgendwo drauf. Wir haben immer sozusagen diese Zweiheit, die fällt weg. Und das Nichtbeachten der Vielheitswahrnehmung. Und da haben wir jetzt die Kontrollsituation. Wenn wir die Augen machen, nur Vielheit. Nur wo wir hingucken, nur klein, klein. Alles Mögliche. Vielfalt fällt weg. Also fallen hier drei Wahrnehmungsebenen weg auf dieser Ebene. Alles Gestaltete, alles, was uns als Gegenüber entsteht oder erscheint und all das, was irgendwie mit Vielfalt zu tun hat. So, wenn man das abstrahiert, ja, was bleibt denn da noch übrig? Da fällt einem erstmal gar nichts mehr übrig, was da noch bleiben sollte, wenn das weg ist. Aber es bleibt noch etwas übrig, nämlich eine veränderte Raumvorstellung. Und das kriegt man normalerweise gar nicht mit, weil wir nicht reflektieren, wie wir mit Raum umgehen. Wie erscheint für uns Raum jetzt? Nun, wenn wir Dinge anschauen, merken wir, jedes Ding nimmt einen bestimmten Raum ein. Das wird uns erst klar, wenn wir uns das richtig bewusst machen. Kein Ding ohne den entsprechenden Raum. Und das nächste ist, dass zwischen den Dingen so etwas wie Raum wahrgenommen wird. Ja, das ist ja nicht eins, sondern das ist immer das, was wir Distanz nennen. Und der dritte wichtige Aspekt ist, dass Raum von unserer eigenen Körperlichkeit her definiert ist. Nicht? Ihr sitzt dort, ich sitze hier, weil aus meinem Körper heraus meine Wahrnehmung ist und dadurch sortiere ich alles in Räume. Du sitzt rechts, du sitzt links. Aber das ist ja all nichts Objektives. Ihr würdet ja nicht sagen, ich sitze hinten, für euch sitze ich vorn. Ja? Das ist sozusagen subjektiv, wie wir Raum wahrnehmen. Und da wird jetzt festgestellt, auf dieser Ebene der Erfahrung, der Raum ist an sich eher ohne Begrenztheit. Begrenzung entsteht durch die Dinge, die ich vorhin genannt habe, aber Raum an sich hat gar keine Grenzen. Jetzt stellt euch eine Erlebnisweise vor, in der das allein vorherrscht. Ja, ich höre nachher eure Erfahrung, höre ich mir gerne an, wie ihr euch das sozusagen vorstellt. Aber wie still diese Betrachtung ist, ja, wie so gegenstandslos dieses Erleben ist, drückt sich aus in der Zeitdauer, in der solche Wesen verharren können, nämlich 20.000 Weltzeitalter. Wo nichts anderes erfahren wird, als dass Raum keine Begrenzung hat, sonst keine Wahrnehmung. Aber ihr ahnt es, es geht weiter, immer noch weiter, die Grenze ist noch nicht erreicht. Die nächsten, die auftauchen, sind die Götter des Gebietes der Bewusstseinsunendlichkeit. Ferner noch, ihr Mönche, da gewinnt einer durch völlige Überwindung des Raumunendlichkeitsgebiets in der Vorstellung, unendlich ist das Bewusstsein, das Gebiet der Bewusstseinsunendlichkeit. Daran erfreut er sich nun, hat Verlangen danach, fühlt sich darin glücklich. Dabei verharrend, dahin geneigt, häufig darin verweilend, ohne darin nachzulassen, erscheint er nach dem Tode unter den Göttern des Gebietes der Bewusstseinsunendlichkeit wieder. Was ist da passiert? Raumvorstellung beiseite getan. Weil Raumvorstellung auf dieser Ebene erkannt wird, auch als ein Überbleibsel von Unwissenheit. Wer an Raum glaubt, hat etwas sozusagen nicht wirklich begriffen. Denn nur dadurch, dass ich Gegenstände ergreife, mich mit ihnen beschäftige, entsteht sowas wie Raum. Und diese Wesen haben das sozusagen durchschaut, dass durch den Bewusstseinsprozess erst Raum entsteht, Raum an sich ja auch gar nicht da ist. Und dass dadurch auch deutlich wird, dass dieser Vorgang des Bewusstwerdens an sich auch unendlich ist, dass sich immer wieder fortsetzt. Und da haben wir dadurch so etwas wie die Dimension auch der Zeit erkannt. Ja? Raum heißt ja, dass die Dinge nebeneinander, voreinander, hintereinander sind. Aber diese Dimension eröffnet etwas Neues und zeigt uns, dass die Dinge nacheinander passieren, dass die Ereignisse sich sozusagen abwechseln, dass der Zeitfluss entsteht und der an sich auch ohne Grenzen ist, weil er immer wieder weitergeht. Also die Dimension des Zeitlichen rückt bei diesen Wesen in den Vordergrund, mit dem Ergebnis, dass sie sich das 40.000 Weltzeitalter angucken, ohne dass es langweilig wird. Muss man dazu sagen. Es wird ihnen nicht langweilig. Die Götter des Nichtheitsgebietes. Wieder eine Akzentverschiebung, was die Aufmerksamkeit angeht, weil jetzt die Dimension des Zeitlichen wegfällt oder losgelassen wird. Es gibt da kein Vorher mehr, kein Nachher mehr. Es gibt da nur noch jetzt, sozusagen die Gegenwärtigkeit. Und da taucht was Neues in der Erfahrung auf, dass es ja eigentlich gar nichts gibt, kein Etwas gibt. Und das ist die große Täuschung, von der wir immer ausgehen und geprägt sind, dass da etwas ist. Aber wenn man sieht, wie die Dinge ja nur bedingt entstehen und auch wieder verschwinden, dass sie durch das Ergreifen des Vijnana zutage treten, merkt man, da ist ja gar nichts an sich da, etwas, was unabhängig wäre von psychischen Prozessen, sondern das ist eine Illusion zu glauben, da sei etwas. Und was dann dominiert, ist dieses an Erfahrung, nichts ist da. Ferner noch, ihr Mönche, da gewinnt einer durch völlige Überwindung des Bewusstseins- und Endlichkeitsgebietes in der Vorstellung, nichts ist da, das Gebiet der Nicht-Irgendetwas-Seid. Daran erfreut er sich nun, hat Verlangen danach, fühlt sich darin glücklich und dabei verharrend dahin geneigt, häufig darin verweilend, ohne darin nachzulassen, erscheint er nach dem Tode unter den Göttern des Nichtheitsgebietes wieder. Im Übrigen hat das der Buddha schon gelernt, bevor er Buddha war. Sein Lehrer Alara Kalama hat ihm das gezeigt, hat ihm erklärt, um was es geht, und er konnte in der meditativen Erfahrung das nachvollziehen. Aber schon daran sah man die Genialität des Buddha, der in dieser frühen Phase noch nicht erwacht, aber in dieser frühen Phase schon gemerkt hat, auch das ist es noch nicht. Das kann doch nicht das Ende sein, weil da geht man rein und kommt wieder raus. Es ist oder nicht der Zustand der völligen Freiheit. Ja, der Buddha ist in seinen Lehrjahren noch einen Schritt weitergegangen. Das ist der letzte Schritt, den ich heute darstellen will. Nämlich auf der Ebene der Götter des Gebietes der weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Bleibt jetzt nicht mehr viel anderes übrig, weil jetzt auch die Vorstellung des Nichts, die Vorstellung, da ist ja nicht etwas, auch noch losgelassen wird. Und jetzt ist, wenn ihr so wollt, ja Wahrnehmung völlig gegenstandslos. Die ist ja nichts mehr, was wahrgenommen wird. Da werden keine Gegenstände schon mal gar nicht wahrgenommen. Sondern es wird am Ende ja im Grunde nichts anderes erlebt als die Struktur des Geistes selbst. Die Struktur des Geistes, der in Raum und Zeit agiert und in Ergreifen agiert, sonst ist ja Geist nichts anderes. Und der nimmt sich sozusagen jetzt selbst wahr und wenn er das merkt, wird er gegenstandslos. Und das ist jetzt erreicht, ein Zustand, von dem der Buddha sagt, da kann man gar nicht mehr sagen, das ist noch richtig Wahrnehmung, weil nichts mehr drin ist. Man kann aber auch nicht sagen, dass da keine Wahrnehmung noch ist, weil dieser Rest irgendwie, dieser unbeschreibliche letzte Rest immer noch da ist. Und das ist dann das Höchste, was es an Loslassen gibt. Nicht? Der ganze Prozess, den ich jetzt 2 Tage beschrieben habe, ist ja nichts anderes als ein Prozess des Loslassens von Gröberem gewesen. Und jetzt bleibt nichts mehr übrig, als noch loszulassen, die Vorstellung, da ist ja überhaupt nichts. Und da sagt er, erwartet, dieser Prozess des nur noch Loslassens kann 84.000 Weltzeitalter dauern, ohne dass man an ein Ende kommt. Man kann immer nur loslassen, aber kommt kein Ende. Und diese Brahmas nach dieser langen Zeit ja, gehen dann wieder den Weg nach unten, es sei denn, wie vorhin beschrieben, dass sie aufhören damit, dass sie auch noch diesem Gleichmut dem Nichts gegenüber auch noch gleichmütig sind. Dann ist der letzte Rest sozusagen aufgelöst. Und auch das lernte der Buddha schon sozusagen bei seinem zweiten Lehrer Uttaka Ramaputta, der das auch schon selbst nicht mehr erfahren hat, der nur von seinem Vater von diesen Zuständen wusste und sie mündlich weitergeben konnte. Und auch da hat der Buddha gesehen, nee, das ist es noch nicht. Auch davon muss ich noch frei werden. Und da bin ich am Ende auch frei. Das hat der Buddha dann auch geschafft. Und um nochmal auf Meister Eckhart zurückzukommen, ist auch einer der ganz wenigen, der bis dahin vorgedrungen ist. Ob in Erfahrung oder nur im Verständnis, vermag ich nicht zu sagen. Aber er sprach von diesem Entsinken, diesem Lass weg damit, weg damit. Ja. Ob er dabei verharrt ist, dabei geblieben ist oder den Schritt, wie der Buddha gegangen ist, das kann ich einfach nicht sagen. Das wäre eine Spekulation. So, das war eine arge Zumutung heute, das weiß ich. Aber in gewissem Sinne war es notwendig, um einfach uns deutlich zu machen, hören wir nicht zu früh auf mit unseren Vorstellungen, auch mit unserem Streben. Denken wir nicht, wenn wir bei den großen Königen sind und das Kreuz nicht mehr wehtut und man nicht mehr selbst Straße kehren muss, dann ist alles schön. Dann ist es schön, aber nicht alles schön. Und jede Form von darüber hinausgehen ist ein Schritt in die Freiheit. Aber vielleicht zur Entlastung, man muss nicht das alles jetzt sozusagen noch durchleben. Es wäre ein Riesenprogramm, wenn man das alles noch vor sich hätte. Das braucht man nicht. Aber was man unbedingt muss, und deshalb habe ich da auch Wert drauf gelegt, diese Dinge mal darzustellen. All das muss wenigstens im Geiste vom Grund her durchdrungen und verstanden sein, weil das zum Sotapatti-Anblick gehört. Nicht? Wer also sich vornimmt oder vorgenommen hat, ich will in diesem Leben den Sturmeintritt erreichen, dem bleibt nichts anderes übrig, das, was wir Existenz nennen, wenigstens so tief geistig zu durchdringen, dass er versteht, was es an Phänomenen gibt in dieser Existenz, dass er versteht, all das taucht am Ende nichts und ich muss einen Weg suchen, der das alles transformiert. Und ich verspreche euch, ab morgen wird es auch wieder einfacher zu verstehen. Vor allen Dingen für mich.